HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 19. Oktober. Mein Name ist Kai Schiller und ich begrüße an meiner Seite hier in unserem Podcast-Studio ganz herzlich meinen Kollegen Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Kai.
Und der HSV freut sich über den dritten Sieg in Folge und wir freuen uns über zwei Gäste, mit denen wir vor den nächsten drei Heimspielen in Folge vor allem über alle Themen rund um das Fansein sprechen wollen. Und bevor wir unsere beiden Gäste hier etwas genauer vorstellen, hören wir sie uns nochmal an, beziehungsweise hören wir uns mal an, wie sie sich normalerweise anhören, wenn sie mit vielen, vielen anderen Menschen, Fans im Stadion sind, was in diesen Tagen, Zeiten leider nicht so häufig vorkommt.
Da kommt doch fast ein bisschen Gänsehaut auf. Schöne Fangesänge, die man so in Corona-Zeiten leider viel zu lange nicht mehr gehört hat, live im Stadion. Wie das eigentlich so ist, wenn man als Fan nicht mehr ins Stadion darf, darüber wollen wir heute reden mit den beiden Kandidaten für den Vorsitz des Supporters-Clubs, Martin Oetjens und Sven Frese. Herzlich willkommen, Martin und Sven.
Moin, moin.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, total schön, und dass ihr hier seid. Wir freuen uns sehr, vor allen Dingen, weil das ja tatsächlich in diesen Tagen leider keine Selbstverständlichkeit ist. Du, Martin, warst letzte Woche noch ein bisschen krank und hast dann auch direkt einen Corona-Test machen müssen, der Gott sei Dank negativ ist. Und du, Sven, hast zwar nichts mit Corona, bist aber für uns netterweise aus dem Urlaub gekommen. Also vielen Dank dafür. Da wir natürlich über ganz viele Themen rund um den Supporters Club auch sprechen wollen, und nicht alle Hörer unbedingt genau wissen, was es das eigentlich genau damit auf sich hat. Vielleicht könnt ihr euch einmal ganz kurz selbst vorstellen und fang du ruhig an, Sven, du sitzt neben mir.
Ja, Sven Frese, 43 Jahre alt seit gestern, deswegen auch noch an der Schlei gewesen. Bin seit, keine Ahnung, seit 1990 eine Dauerkarte, kurz nach Gründung des Supporters Clubs, also der Fanorganisation des HSV, 94 in den Verein eingetreten. Habe jahrelange ehrenamtliche Erfahrung, habe die Golfabteilung mal gegründet, die ich 10 Jahre lang geleitet habe, war 1,5 Jahre mal im Tourvorstand. Beruflich war ich 16 Jahre lang für den HSV beschäftigt in verschiedenen Funktionen, vom Fanbeauftragten mal angefangen, also wirklich aus der Fanbasis, übers Ticketing bis hin zum Schluss als Projektleiter für die Digitalisierung verantwortlich. Mittlerweile bin ich in einem neu gegründeten Hamburger IT-Unternehmen als Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher tätig. Das in Kurzform.
Das in Kurzform. Dann kommt jetzt Martin.
Ja, Martin Oetjens. Beruflich bin ich selbstständiger Elektromeister aus Soltau. Ist auch mein Geburtsort. Wie kommt das, dass ein Soltauer HSV-Fan ist? Als kleiner Junge Fußball gespielt. Hamburg lag in der Nähe. Geile Farben. So bin ich eigentlich HSV-Fan geworden. Bin dann Ausbildung, beruflicher Werdegang, war dann halt immer so in der Region Soltau-Uelzen, immer schon zu den Heimspielen gefahren, habe seit 2004 jetzt eine Dauerkarte im Volkspark, bin 2005 in den Supporters Club eingetreten, damals noch durch eine Vorgängerabteilungsleitung auf diese Mitgliederkampagne in Anführungszeichen reingefallen. Also bin jetzt dieses Jahr 15 Jahre Mitglied. Und habe mich dann relativ schnell auch in das ganze Konstrukt eingebracht durch ehrenamtliche Arbeit im Auftrag der Abteilungsleitung. Dann natürlich nachher bei der Ausgliederungsdiskussion war ich sehr stark eingebunden. Und irgendwann habe ich gesagt, als keiner mehr wollte, den Supporters Club, den kannst du nicht sterben lassen. Und habe mich dann mit Tim Oliver Horn zusammen drum bemüht, den wieder zu beleben und am Leben zu halten.
Da waren ja jetzt schon einige Themen dabei, die wir heute natürlich auch besprechen wollen. Wir reden insgesamt natürlich auch über den Supporters Club, über eure möglicherweise auch unterschiedlichen Ansätze, wie ihr die Aufgabe angehen wollt und natürlich auch die Wahl am 21. November. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir erst einmal sportlich werden, denn der HSV hat 3 Siege zum Saisonstart gefeiert. Das hat es schon relativ lange nicht mehr gegeben. Und vielleicht zuerst mal die Frage an eure Gefühlslage. Wie fühlt sich das so an, jetzt vor allem nach dem Sieg in Fürth? Schwebt ihr auf der Euphoriewelle oder sagt ihr nach dem Zittersieg, nicht, dass das schon wieder schief geht dieses Jahr?
Also auf der Euphoriewelle schweben kann man, glaube ich, nicht. Dafür ist man zu lange Fußball- und HSV-Fan, dass man weiß, dass es noch eine sehr lange Saison ist. Corona bedingt natürlich auch alles extrem emotional. Nächste Woche Freitag steht das Derby an. Das ist wirft überhaupt keine Schatten voraus. Deswegen ist diese Emotion, glaube ich, raus. Diskutieren wir später sicher nochmal drüber. Sportlich natürlich super positiv, wenn man da irgendwie fast die gesamte zweite Halbzeit mit 10 Mann spielt, Sieg in der Liga in Folge, Pokal klammern wir mal kurz aus, sah jetzt aber auch immer alles nicht so schlecht aus, total positiver Start, bringt Bock, keine Frage, würde ich aber lieber mit den Fangesängen auch im Stadion erleben. Trotzdem wissen wir auch alle, die Saison ist lang, 3. Spieltag, und aber total positiver Start, super.
Martin, Montagmorgen, Zeitung aufgeschlagen, Tabelle, 1. Platz, 9 Punkte. Geht es einem als HSV-Fan dann ein bisschen besser, kommt man ein bisschen besser in die Woche, als das möglicherweise sonst üblich ist bei dir?
Naja, mit dem Sieg geht's immer besser, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Natürlich mache ich mir gar nicht ausmalen, wie Sven da schon gesagt hat, was unsere Mannschaft vielleicht gerissen hätte mit einer kräftigen Unterstützung von der Tribüne, egal ob auswärts oder nicht.
Also mehr als 9 Punkte hätten sie aber nicht bekommen wahrscheinlich.
Nee, das nicht, aber vielleicht ein bisschen souveräner das Ganze gestaltet. Allerdings glaube ich, dass wir es Zeiten gegeben hätte, wo wir diese Spiele nicht gewonnen hätten. Zumindest nicht gegen Paderborn und jetzt auch das letzte gegen Fürth. Ich glaube schon, dass da zumindest im Moment ein Team-Spirit ist. Ich hoffe, dass Daniel Thun, unser Trainer, den diesmal über die Saison retten kann, weil wir sind oft im Herbst gut gestartet und haben dann leider im zweiten Halbjahr ein bisschen nachgelassen. Also wie gesagt, Euphorie ist zu früh, aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, macht mich ganz zufrieden. Naja, es war ein total geiles Gefühl am Samstag, als der Abpfiff war, und wir haben das 1-0 nach Hause gebracht, das Ding. Also wie gesagt, das fand ich eine super klasse Mannschaftsleistung, und nur so geht's.
Du hast Daniel Thun eben schon angesprochen, vielleicht wollen wir ihn einmal ganz kurz selber hören, was er denn zu dem dritten Sieg im dritten Spiel gesagt hat.
Ich fand einfach, dass wir eine gute Mentalität gezeigt haben und auch gezeigt haben, und dann sind wir an dem Punkt, wir müssen uns entwickeln. Wir sind sicherlich nicht von der Spielanlage so optimal gewesen, aber wir entwickeln uns Schritt für Schritt, in Unterzahl, in Fürth zu bestehen, ist, glaube ich, sicherlich auch eine riesen Herausforderung, und unterm Strich glaube ich, dass dieser Sieg sicherlich glücklich war, aber auch schwer erarbeitet, und deswegen haken wir es ab unter Arbeitssieg.
Ja, Arbeitssieg trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? Das war es definitiv in Fürth. Sven, du warst gerade im Urlaub an der Schlei. Martin, du hast dich von deiner Grippe erholt. Habt ihr das Spiel zu Hause auf dem Sofa verfolgt?
Also ich denn nicht. Ich bin spazieren gegangen und habe Stöpsel im Ohr gehabt und, darf man es hier sagen, in der 2-Radioshow gehört. Also ganz klassisch Fußballkonferenz gehört, und da fiebert man natürlich wirklich mit, und da ist einem die Sonne in dem Moment auch egal. Ein paar Minuten, wie Martin es eben schon sagte, ein paar Minuten vor dem Abpfiff. Aber ganz klassisch Radio gehört.
Wollen Sie einmal nachfragen, NDR 2 oder 90,3 den Kollegen Lars Pegelow?
90,3, Entschuldigung. Ja,
wir wollen es ja hier schon ganz genau machen.
Natürlich habe ich den Kollegen Lars gehört.
Und, beste Grüße an Lars.
Martin, bei dir war aber dann doch Sky eingeschaltet?
Ja, ich muss zugeben, ich habe dieses Mal oder in dieser Saison das erste Mal wieder seit langem Sky-Abo. Entschuldigung.
Alles weil du gut. Dich nicht so häufig im Stadion siehst wahrscheinlich?
Weil ich einmal nicht im Stadion bin, sonst bin ich meistens entweder vor Ort oder wenn wir tatsächlich mal nicht hinfahren, also Heimspiele verpassen wir eigentlich keins. Mit unserem Fanclub haben wir ein wunderbares Fanclubheim in Soltau, was wir uns da geschaffen haben, wo wir dann gemeinsam die HSV-Spiele gucken. Und wie gesagt, da Corona-bedingt, da aber die Aktivitäten halt auch eingeschränkt sind, habe ich mir dann dieses Jahr mal ein Sky-Abo besorgt, aber ich bin immer in einer großen Versuchung, den Ton auszumachen, weil ich finde das teilweise so komisch, wenn einer da die Kommentare über meine Jungs abgibt, sage ich jetzt mal so.
Und wer kommentiert dann? Du kommentierst dann selber notfalls?
Dann einfach gucken.
Seid ihr denn nicht Corona-Zeiten, seid ihr eigentlich alles Fahrer oder dann beschränkt sich das schon auf Heimspielbesuche?
Nee, also nicht Corona-Zeiten. Also jetzt dieses Jahr oder letzte Saison zum Beispiel hätte ich eigentlich Karten für den Rest der Rückspielserie gehabt. Waren dann auch noch in Aue mit dem Bus, mit Kollegen. Heimspiele sowieso, weil da organisieren wir noch einen Bus von Solda aus. Da fahren wir mal so mit zwischen 40 und 50 Leuten hin, sage ich jetzt mal so, vom Fanclub aus. Und ja, aber dieses Jahr fällt das natürlich leider flach. Uns fehlt das auch. Wir haben uns schon überlegt, wenn das machbar wäre, dass wir das zusammen im Fanclubheim in voller Mannschaftsstärke gucken könnten, wäre es natürlich super, den Busunternehmen auch zu stützen und sagen, so, wir drehen einmal eine Runde um Block und fahren dann wieder ins Fanclubheim. Aber geht ja leider auch nicht. Und ja, müssen mal gucken, wo uns die ganze Situation noch hinbringt im Moment.
Sam, wie war es bei dir?
Ja, also in der Regel mal so ein, zwei Spielsaison, vielleicht auch mal drei verpassen. Sonst eigentlich auch immer heim und auswärts dabei. Wenn man ein größerer Geburtstag im Freundeskreis ansteht, dann muss man mal zurückstehen. Aber eigentlich versuche ich, alle Spiele mitzunehmen, heim und auswärts. Ganz, ganz wichtig, weil ja, ist halt die große Leidenschaft und da kommt man halt auch nicht drum rum und wenn man da mal nicht fährt, dann ist man eigentlich am Ende auch ein bisschen traurig, wenn man nicht gefahren ist. Egal wie das Spiel ist, weil Fußball, und das wissen wir ja alle, ist halt auch mehr als nur 90 Minuten auf dem Platz stehen und auch wenn es bittere Tage, weil du hast, Martin, ja gerade von Aue gesprochen, es war kurz nach der Derby-Niederlage in der letzten Saison und ja. Kein großer sportlicher Erfolg auch in Aue und ja, wünschen wir uns, dass vielleicht die Spiele diese Saison gegen Aue und dann kurz danach gegen im Derby ein bisschen anders ausgehen als letzte Saison.
Jetzt muss man natürlich erstmal gucken, wie viele Zuschauer überhaupt gegen Aue kommen dürfen. Stand jetzt sind noch 1000 Zuschauer erlaubt. Heute ist der Inzidenzwert in der Stadt auf über 50 gestiegen. Mal abwarten, was das zuständige Gesundheitsamt in Altona jetzt möglicherweise entscheidet. So oder so stehen für den HSV aber drei Heimspiele an mit einer unklaren Zuschauerzahl, maximal 1000 Leute. Und jemand, den in der aktiven Fanszene eigentlich ja jeder kennt, der hat genau zu dieser Thematik eine Frage für uns.
Hallo Sven, hallo Martin, hier ist Mario von der Unabsteigbar. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr euch schon für die nächsten drei Spiele beworben? Und wenn ihr keine Karten bekommt, könnt ihr gerne bei mir in der Unabsteigbar die Spiele schauen. Würde mich freuen.
Das war Mario von der Unabsteigbar und hat völlig legitime Werbung für sich selbst gemacht. Wahrscheinlich gerade wirklich keine einfachen Zeiten für den gesamten Kosmos auch rund um das Volksparkstadion. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nicht nur, dass dann im Volksparkstadion vieles fehlt, sondern auch sei es die Unabsteigbar, sei es die Tankstelle auf dem Kiez und so weiter. Ja, die Frage war, habt ihr euch beworben jetzt für einen der wenigen, möglicherweise wenn überhaupt 1000 Plätze? Und wenn nicht, wo guckt ihr das, wenn ihr nicht genommen werdet?
Also ich habe mich für alle Spiele beworben, hatte beim ersten Heimspiel auch Glück gehabt, hoffe jetzt natürlich ganz selbstlos drauf, dass man zumindest beim Derby mit vielen Leuten wieder ins Stadion gehen kann, weil natürlich, habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, das Derby angesprochen, natürlich ganz wichtiger Tag. Sollte das nicht klappen und es bei 1000 Zuschauern ist natürlich die Chance auch sehr gering, werde ich versuchen, einen Platz an der Tankstelle zu kriegen, also auf dem Kiez, Sportpark, Tankstelle, die braucht natürlich auch viel Unterstützung. Da würde ich dann auch das Spiel gucken, wenn das dann halt auch möglich ist. Nur da muss man natürlich auch sagen, am Ende geht die Gesundheit und die Sicherheit vor. Trotzdem, und du hast es gerade angesprochen, Kai, gibt es natürlich einen großen Kosmos außerhalb dieses Fußballgeschäftes mit den ganzen Faninitiativen oder Fankneipen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass sie auch immer wieder vom Verein unterstützt werden.
Wie ist das mit dir? Hattest du dich beworben, Martin, für die drei Spiele? Und wenn du keine Karte bekommst, wo guckst du das?
Ja, bis auf Aue habe ich mich tatsächlich beworben, beziehungsweise meine Töchter mit deren Dauerkarten dann halt. Aue war ich leider nicht da war ich unterwegs mit meiner Familie. Das Problem ist eigentlich, oder was heißt nicht das Problem, sollten wir die Karten bekommen, ist es okay. Ansonsten gönne ich es auch jedem anderen, ins Stadion zu gehen im Moment, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich nicht ausgelost werde, dann werde ich das sehr wahrscheinlich, wenn der Antrag nicht zu groß ist, bei uns im Fanclub heimgucken. Denn von Solda aus sind es mal eben 80 Kilometer. Bier trinken darf ich dann auch nicht in der Tanke, sonst würde ich da natürlich gerne hingehen. Ich meine, das haben wir auch in den letzten Wochen immer versucht, die Kleingewerbe und Gastronomen, die dem HSV nahestehen, eben zu stützen, sage ich jetzt mal so. Auch vom Supporters Club haben wir an die gedacht. Die Elbschlosskeller-Aktion, die wir da gefahren haben, oder eben auch den Zoo, sage ich jetzt mal so.
Ich habe ja einige Aktionen, die tatsächlich auch ziemlich Hamburger großen Weg. Support ja. genau gezeigt haben.
Wo man auch mal sich nochmal bei den ganzen Mitgliedern bedanken muss, die sich daran beteiligt haben. Es sind echt tolle Summen zusammengekommen und ja, es ist jetzt eine Zeit, die wir zusammenstehen müssen und das möglichst gut überstehen, das Ganze, ne?
Ihr habt ja gerade einige Lokale dann auch angesprochen, auch die Tankstelle ja unter anderem. Man hört da so heraus, ihr leidet da schon auch mit, oder? Mit dieser ja Subkultur, die da möglicherweise auch verloren gehen könnte. Es geht ja schon ums nackte Überleben auch, ne? Ja, so kann man das sagen.
Natürlich, ist es ja egal. Also zum einen ist es die Tankstelle, die unabsteigbar. Es sind aber auch die vielen Leute, sage ich jetzt mal so, rund ums Stadion, die dann halt da stehen, die ihr Merchandise auf dem HSV ausgerichtet haben, die ihre Wurst, sage ich jetzt mal, für die HSV-Leute, Fans und Mitglieder braten. Denen geht's bestimmt jetzt auch nicht gut, wenn nicht alle 14 Tage mal ein Heimspiel in Hamburg stattfindet. Und die müssen irgendwie überleben. Da macht man sich schon seine Gedanken.
Ja, absolut. Also wenn wir jetzt einfach mal auf die Tankstelle gucken, auf den Kiez oder auch den 1887-Shop, der hier in der Innenstadt ist, und das sind ja zwei Bereiche, die ganz klar aus der Fanszene kommen. Dazu zähle ich mich ja auch und das ist enorm wichtig, die auch zu unterstützen. Man hat ja auch gesehen, was da für eine wahnsinnige Solidarität in den letzten Monaten entstanden ist bei den HSV-Fans, aber das ist natürlich für so Kleinunternehmer wahnsinnig schwer, da jetzt die nächsten Wochen und Monate zu überleben und deswegen leide ich da natürlich, um deine Frage zu beantworten, extrem mit, weil am Ende sind es auch Freunde von mir und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die natürlich auch da versuchen zu überleben. Deswegen werde ich die auch immer wieder hier erwähnen heute. Wie Martin auch.
Die kannst du oder die könnt ihr so oft erwähnen, wie ihr wollt. Vor allen Dingen wollte ich jetzt einmal ganz kurz fragen, dass ich habe mal eine Geschichte gemacht, daran erinnere ich mich noch, als die Hochphase der ersten Welle war, so es muss um April, Mai gewesen sein, über den 1887 Store, über die Tankstelle. Da ging es denn ja schon ziemlich dreckig, ehrlicherweise. Da war aber natürlich auch die Freude groß über die Solidarität. So, dann war der Sommer, dann war alles ein bisschen entspannter. Und jetzt kommt die zweite Welle. Habt ihr was gehört, dass es da wirklich kurz vor knapp steht? Oder wie sind eure Erkenntnisse da?
Ja, es ist ja schon alles mit einer heißen Nadel gestrickt im Moment. Das kann man sich ja vorstellen. Und da muss man schon, wir überlegen auch die ganze Zeit, wie kannst du die Leute, gerade auch die Online-Shops oder eben auch die Tankstelle stützen. So haben wir zum Beispiel unser Treffen letzte Woche in der Tankstelle gemacht, wo sie normalerweise nicht geöffnet hätte. Und da kamen prompt auch noch gleich ein paar andere Leute zum Fußball gucken. Und ich denke mal, jeder Tropfen hüllt den Stein da in dem Moment. Und da muss man einfach auch die ganze Szene mitstützen dann.
Aber schon vorbildmäßig, wie gerade jetzt die Tankstelle so als Kneipe das macht. Also wenn man da mal hingeht, man muss sich ganz stark registrieren. Also da wirklich denkt man immer, so eine Fußballkneipe, die gehen damit bestimmt ganz lax um. Nein, genau das Gegenteil. Also und deswegen sage ich auch, als die Frage kam, wo ich denn das Derby gucken würde, am liebsten in der Tanke. Kommt drauf an, wie viele Leute da reingehen. Und wenn dann nachher 50 Leute rein dürfen, dann sind da auch nur 50 Leute drin. Darauf achten die Kneipiers extrem. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass sie sich da an die Richtlinien halten. Aber das ist schon extrem vorbildmäßig und da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, weil auf der anderen Seite ist natürlich auch der wirtschaftliche Druck für die einfach wahnsinnig da und deswegen habe ich jetzt auch das öfter mal einfach nur eine Cola dort getrunken, um die einfach zu unterstützen.
Du hast das Derby schon jetzt ein paar Mal angesprochen und hast ehrlicherweise auch schon die Antwort zu unserer nächsten Frage ein bisschen vorweggenommen. Wir wollen sie aber trotzdem hören, weil die Frage nicht von irgendjemand kommt, sondern von einem Spieler, der auch aus sicherlich sehr doll in der HSV-Fanszene verdrahtet ist.
Hey Sven und Martin, hier ist der Tom Mickel. Ich habe auch eine Frage. Wie geht ihr denn mit den Spielen um jetzt während der Corona-Zeit und wie verbringt ihr die Spiele? Und die wichtigste Frage ist, wie verbringt er dann auch das Derby, was dann auch demnächst ansteht? Ich freue mich auf eure Antwort.
Also bei Sven wissen wir, er will in die Tankstelle, dann machen wir doch vielleicht mal gleich mit Martin weiter.
Ja, wie gesagt, wenn ich ausgelost werden sollte, dann ganz ehrlicherweise natürlich am liebsten im Stadion mit den anderen Leidensgenossen oder Freundsgenossen, je nachdem, wie es nachher für uns ausgeht. Und ansonsten dann, wie gesagt, sehr wahrscheinlich in unserem Fanclubheim in Soltau. Und da dann mit meinen Fanclub-Kollegen natürlich. und der ganzen Sache entgegenführe. Ein Derby ist natürlich immer was Besonderes, warum auch immer. Es ist ja eigentlich nur eins von 34 Spielen oder eben ja, eins von 17. Aber trotz alledem, man ist doch immer etwas aufgeregter, etwas nervöser und etwas freudiger, wenn es denn gut geht.
Ja. Wir haben jetzt schon wieder am Anfang natürlich viel über Corona gesprochen. Habt ihr ein bisschen die Sorge, also klar, die HSV-Familie, wie es immer so schön heißt, steht jetzt zusammen, Tankstelle 1887 und so weiter. Habt ihr trotzdem die Sorge, dass langfristig da Entscheidendes wegbrechen könnte?
Ja, absolut. Also das sieht man ja auch, wenn wir jetzt, ich war ja wie gesagt beim ersten Spiel im Stadion, das war dann irgendwie so ein bisschen HSV 2 gegen Norderstedt von der Atmosphäre. Wir sind ja alle zum Fußball, gehen ja alle zum Fußball, weil wir bunte Kurven sehen wollen, weil wir laute Fangesänge hören wollen, weil wir ja, jetzt bin ich wieder beim Derby, weil wir ja auch da 5000 Gästefans im Stadion haben wollen, weil wir uns einfach auch mit Fangesängen duellieren wollen. Deswegen lieben wir diesen Fußball, deswegen sitzt ihr beide auch hier und deswegen sitzen Martin und ich hier, weil der Fußball halt einfach genau das ist. Und da ist natürlich gerade die Riesenherausforderung für alle Vereine, wie kommen wir eigentlich wieder zu dem Normalzustand zurück? Das ist natürlich ganz wichtig, also wieder bunte Gäste-Fans, Fanblöcke haben, volle Gästeblöcke, also nicht, und die Sorge ist einfach da, dass man da so ein bisschen am Kontingent auch was Gästekontingent oder sonstiges dran rumdreht und sagt, ach, das hat doch so auch ganz gut funktioniert.
Martin, ich vermute mal, du wirst nicht viel widersprechen jetzt nach der Aussage.
Nee, überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich nur ergänzen. Ich glaube nicht, dass es an den Fans liegen wird, dass es wieder zum Urstand zurückfindet. Aber da bin ich bei Sven, da müssen wir natürlich vollstes Augenmerk drauf legen, dass wir die Bedingungen, wie sie halt vor Corona waren, nach Besiegen dieser Pandemie, sage ich jetzt mal so, oder dieses Feindes, dass wir da einfach wieder den Urzustand auch herstellen, auch mit den Organisationen und den Vereinen, weil klar, man merkt jetzt, es geht ohne Gästefans, es geht ohne Stehplätze, aber ich sage euch eins, ich glaube, da beißt ihr uns, egal jetzt wer von uns beiden gewählt wird, mit Sicherheit die Zähne aus, weil das gehört einfach zum Fußball dazu, mal im Stehen Bier trinken, eine Bratwurst, nicht, dass ich jetzt im Stehblock stehe. Ich habe immer, durch meine Kinder sitzen wir oben 24C, okay, die sind mittlerweile so alt, die könnten natürlich auch unten stehen, könnten auch in der Kurve sein, aber ich sitze jetzt auch mal ganz gerne, bin 49 Jahre alt, bin Opa geworden letztes Jahr. Aber wie gesagt, da müssen wir natürlich größtes Augenmerk drauf geben, dass wir da die Fanrechte natürlich nicht beschneiden lassen, was das angeht.
Die aktive Fanszene hat sich jetzt ja schon vor ein paar Wochen dagegen ausgesprochen, ins Stadion zu kommen, solange es nicht möglich ist, dass alle ins Stadion kommen dürfen. Also da gab es ja noch die Hoffnung, dass zum Beispiel beim Derby, dass man das langsam sich wieder der Marke von 20% annähern könnte, so roundabout 10.000, 12.000 ins Stadion. Wie seht ihr das, dass die aktive Fanszene sagt, also weil ehrlicherweise Corona wird nicht nächste Woche und auch nicht nächsten Monat und ganz vielleicht, wenn alles doof läuft, auch nicht nächstes Jahr vorbei sein?
Also ich kann es verstehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Attraktivität fehlt natürlich im Stadionerlebnis, wenn das Stadion nicht voll ist. Das ist das eine. Zum anderen die Solidarität mit den anderen, die nicht rein dürfen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber natürlich spreche ich keinem das Recht ab, wenn er eine Karte für das Spiel ergattert und möchte gerne ins Stadion zu gehen. Und eine Frage ist es auch, wie solidarisieren wir uns auch mit unseren Vereinen, sage ich jetzt mal so. Im Moment ist es natürlich mit 1000 Zuschauern, da ist keinem mitgeholfen, da ist der Kostenfaktor sehr wahrscheinlich größer als das, was die 1000 Zuschauer einbringen. Aber trotz alledem, wir sollten immer das, was uns angeboten wird, auch annehmen. Nicht, dass es irgendwann mal heißt, siehste, will ja keiner hin. Also das ist meine Einstellung. Aber ich kann das durchaus verstehen, wenn die aktive Fanszene auch so denkt. Aber ich kenne eben auch viele andere Stimmen, sage ich immer, die gerne ins Stadion würden, die sich regelmäßig bewerben auf die Plätze. Und ich kann da beide Seiten schon verstehen.
Ja, also ganz klares Verständnis für die aktive Fanszene. Schon eben davon gesprochen, dass die für Stimmung stehen, dass sie für laute Kurven stehen. Das funktioniert halt nicht ohne Stehplätze. Also Stehplätze ist ja ein Muss. Zum Glück im deutschen Fußball darf auch nichts dran geändert werden. Das ist natürlich absolutes Verständnis. wie Martin richtig sagt, es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, wobei die Gruppen, die aktive Fanszene ja gesagt hat, sie gehen nicht als Gruppe hin und unterstützen nicht, ob davon dann Einzelpersonen ins Stadion gehen, das ist davon ja völlig unberührt. Aber ganz klares Verständnis, und das muss man natürlich auch wahnsinnig respektieren, das sind ganz junge Leute, die wahnsinnig viel aufgeben, und das ist, mache ich mir auch große Sorgen, was passiert eigentlich mit den jungen Leuten, die jetzt irgendwie ein halbes Jahr keinen Fußball mehr erlebt haben, die 24 Stunden am Tag eigentlich mit Choreos bauen und sonstigen Themen beschäftigt sind. Das bricht alles weg, und das bricht natürlich uns allen weg, und deswegen ist es eine große Sorge, ob sich dieser gesamte Fußball nicht sogar verändert, wenn wir auf einmal, und Kai, du hast es eben gesagt, die Pandemie ist nicht absehbar, wann endet das? Wir werden nicht den Tag haben, wo auf einmal wieder 57.000 Leute ins Stadion gehen dürfen. Ist ja auch die Frage, ob das denn jeder will, weil die Pandemie wird leider noch lange anhalten. Und da müssen wir natürlich ganz klar dran arbeiten, und da ist auch der Verein gefordert, entsprechende Angebote auch zu schaffen, um junge Leute ins Stadion zu kriegen, aber auch die bestehenden Dauerkarteninhaber halt wieder aktiv teilzuhaben an diesem Verein.
Wie wollt ihr aktiv gegen diese Sorge ankämpfen, also die Sorge, dass die Ultras möglicherweise an Einfluss verlieren könnten nach dieser Corona-Krise, dass auch die Stehplätze abgeschafft werden könnten? Also ja, wie wollt ihr aktiv dagegen vorgehen?
Also ganz wichtig ist natürlich der Dialog in alle Richtungen, aber der Dialog, und das ist beim HSV zum Glück möglich, Dialog auf Augenhöhe, also man muss auch seinen Gegner respektieren, man muss auch die andere Meinung respektieren und akzeptieren. Deswegen finde ich es zum Beispiel sehr wichtig, dass wir jetzt eine Taskforce bei der DFL ins Leben gerufen haben.
Die Taskforce Zukunft, genau.
Genau, wo auch endlich mal Fanvertreter involviert sind, sicher noch zu wenig aus meiner Sicht. Aber es ist ein Anfang, und dass darüber nachgedacht wird, wie ist eigentlich dieser Fußball und wie verändert sich der Fußball. Wenn wir jetzt nach Großbritannien gucken, wo nur noch teure Eintrittskarten sind, wo es eigentlich nur noch ein reines, wenn man zu Manchester United geht oder zu den Londoner Vereinen, wo es eigentlich nur noch ein Touristen-Event ist, da müssen wir natürlich aufpassen, dass das im deutschen Fußball nicht einherzieht. Es gibt ja auch Vereine in Süddeutschland, die sportlich sehr erfolgreich sind, wo es ja fast auch nur noch ein Touristen-Event ist, da ins Stadion zu gehen. Und da müssen wir halt aufpassen, dass das passiert, weil am Ende wollen wir doch ein lautes, buntes Derby haben und laute, bunte Kurven haben und nicht ein steriles Stadion haben, wo nur Sitzplätze drin sind und wo man sein Bier auch nicht mit auf den Platz nehmen darf.
Martin, du teilst diese Sorge, oder? Hast du vorhin schon durchblicken lassen?
Ja, natürlich. Ich bin da auch bei Sven, dass wir das Problem nicht bei uns im Verein suchen müssen, glaube ich, sondern dass es da andere Bestrebungen gibt. Bei anderen Vereinen will ich jetzt nicht unterstellen, aber dass es eben entsprechende Gedankenspiele vielleicht gibt. Es war ja, Stehplätze waren ja schon immer ein bisschen Gästekontingente, das waren immer so Reizthemen, sage ich jetzt mal, die auch schnell angefasst wurden, wenn mal irgendwas nicht so lief, im Sinne, sage ich mal, DFL oder DFB. Und das werden wir aber als Supporters-Club auch nicht alleine lösen. Dazu brauchen wir eben unsere Netzwerke, auch zum Beispiel unsere Kurve, wo wir auch wieder sehr aktiv sind. Unser Judge aus der Abteilungsleitung, Michael Richter, der ist da gerade in den Bundesvorstand gewählt worden. Und das sind natürlich auch alles Themen, die wir mit begleiten und natürlich auch aktiv, du musst immer aktiv am Zahn der Zeit bleiben, um Strömungen schnell erkennen zu können. Und ich glaube, da sind wir aber auch ganz gut aufgestellt in Hamburg. Waren wir schon in der Vergangenheit, aber sind wir auch immer noch gut aufgestellt.
Du hast eben schon, Sven, die Kommission wie heißt das, Zukunft?
Taskforce
Zukunft, schöner Name, angesprochen. Nimmt ihr das den Verantwortlichen, DFL etc., ab, dass das sozusagen ein ernsthaftes Bestreben gibt, den Fußball dahingehend zu überprüfen, was wirklich wichtig ist, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt? Oder ist das aus eurer Sicht möglicherweise auch so ein bisschen eine kleine Showveranstaltung?
Nein, nehme ich ab. Dafür ist die Gruppe zu groß. Dafür sind auch zu wichtige Personen, auch aus der Wirtschaft drin. Wie gesagt, sind auch zwei, drei Fanvertreter drin. Könnte ein bisschen mehr sein. Aber das ist schon, glaube ich, also das hat die Liga schon erkannt. Aber ganz wichtig dabei ist halt, dass halt immer auf Augenhöhe und auf auch mit Augenmaß diskutiert wird und dass halt auch kontroverse Meinungen und andersdenkende Meinungen mitgenommen wird. Und wir reden, wenn wir jetzt über Fan-Themen reden, sind wir ganz schnell da drin, müssen wir nur 1,5 Saisons zurückgucken. Da durfte auf einmal ein Kind seine Fahne nicht in Wiesbaden mit ins Stadion nehmen, weil vor 37 Jahren mal irgendwann irgendein 3 Fans sich daneben benommen haben. Und da müssen wir halt ganz schnell hinkommen, dass wir halt solche Vereinheitlichungen in solchen Themen haben. Und wenn wir jetzt auch an die Pandemie oder vor die Pandemie denken, da wurde auf einmal über kritische Spruchbänder im Stadion gesprochen. Solche Themen dürfen wir halt einfach nicht vergessen. Also und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wir, wenn die Pandemie so ein bisschen ausläuft und wir viele Leute wieder im Stadion haben, dass dann halt viele Themen halt einfach unter den Teppich gekehrt werden. Und deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir diese Taskforce haben. Ich bin da von einigen Leuten sehr überzeugt, dass die sind wirklich als Fanvertreter sehr gut gewählt. Ich hoffe nur, dass sie da auch wirklich Gehör kriegen.
Jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin, so ein bisschen in der politischen Diskussion. Wir haben schon am Anfang gesagt, am 21. November, so Corona denn will, stehen die Wahlen in der Wandsbeker Sporthalle an zur neuen Supportersleitung. Bislang war es Timo Horn der Vorsitzende, zusammen mit seiner Abteilungsleitung, da gehörtest du, Martin, dazu. Mhm. Du bist auch jetzt der Spitzenkandidat sozusagen. Eigentlich wollen alle dabei bleiben, außer Timo Horn.
Außer Timo Horn, ja.
Genau. Und du, Sven, bist mit deinem Team, ihr seid fünfköpfig,
ja.
Tretet ihr an und habt sozusagen, ihr beiden seid die beiden Head-Offs der zwei verschiedenen Gruppierungen, die jetzt den Vorsitz übernehmen wollen. Und dann haben wir Timo Horn mal gefragt, ob er uns nicht eine Frage einschicken wollen würde an euch beide, also als sozusagen der noch Amtsinhaber an den möglichen bald Amtsinhaber, und das hat er netterweise auch gemacht.
Moin Martin, moin Sven, hier ist Timo, aktuell noch Abteilungsleiter des Supporters Clubs. Das wird sich ja voraussichtlich am 21. November ändern. Einer von euch wird dann das Ruder übernehmen, ich bin schon sehr gespannt auf die Wahl. Ja, erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, lieber Sven. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Genau, aber ich habe euch heute beiden eine Aufgabe mitgebracht zum Thema Wahlkampf. Den Wahlkampf hat eine große Hamburger Tageszeitung ausgerufen. Und auch bei unserem letzten Treffen war das ja so ein bisschen dann mit Augenzwinkern schon so ein kleines geflügeltes Wort. Genau, und den möchte ich jetzt natürlich kräftig befeuern, diesen Wahlkampf. Und möchte von euch beiden, dass ihr einmal Werbung für euren Gegenüber macht. Also lieber Sven, wie würdest du Wahlwerbung für Martin machen? Und lieber Martin, wie würdest du Wahlwerbung für Sven machen? Das wird doch mal bestimmt eine spannende Aufgabe. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Abendblatt-Podcast. Grüß mir den Kai. Und alles Gute und bis dann. Tschüss.
Da hat er den Stefan vergessen, aber nette Nachricht von dem. Erstmal hat er uns natürlich völlig auflaufen lassen. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, Sven. Du hattest gestern Geburtstag.
Vielen Dank.
Unser Geburtstagsgeschenk ist, dass du anfangen darfst und Wahlwerbung für Martin machen darfst.
Ja, das fällt mir relativ einfach, weil ich kenne Martin, seit ich Fanbeauftragter bin, 2004 irgendwann kennengelernt. Wir beide zusammen hatten, oder wir haben 2006 das Fanhaus vom sozialpädagogischen Fanprojekt in Hamburg, wo sich immer wieder HSV-Fans treffen, umgebaut. Da hat Martin wahnsinnig viel Handwerkerleistung mit seinen Unternehmen gebracht, also mehr ehrenamtliche Arbeit. Er hat, glaube ich, bei der ersten Frage, ob er sich das vorstellen könnte, hat er sofort ja gesagt, hat, glaube ich, das ist, glaube ich, jetzt auch steuerlich verjährt, bei Materialpreise abgerechnet, die weit unter den Einkaufswert waren, und Handwerkerleistungen sowieso gar nicht abgerechnet. Also nur im Sinne der Sache, nur im Sinne des HSV und einfach die letzten Jahre. Und das ist, wenn wir jetzt hier schon über auch Timo sprechen, eine tolle Frage von Timo, muss man ja ganz klar festhalten, ohne Timo und auch ohne Martin würde hier keiner mehr von uns sitzen und über das Thema sprechen, weil nach der Ausgliederung waren die mit ihren Kollegen zusammen diejenigen, die den Supporters Club am Leben gehalten haben, die den auch wieder neuen und anderen Wind eingehaucht haben, und da geht es einfach nur Danke zu sagen und einfach den Hut zu ziehen vor der Arbeit, die sie da geleistet haben, weil es war Pionierarbeit, und Martin hat es vorhin einmal gesagt, es war keiner mehr da, und zumindest war keiner mehr da, der sich in die erste Reihe gestellt hat und deswegen ein hervorragender Kandidat. Und grundsätzlich nochmal ein Wort zum Wahlkampf, also nur, dass man das Verständnis hat, wir sind hier alles Fans bis zum geht nicht mehr und wir werden uns auch nach so einer Wahl immer in die Augen gucken können und das ist kein Wahlkampf, sondern wir kandidieren. Das ist toll, dass unsere Mitglieder eine Auswahl haben, aber wir gehen ja hinterher alle noch zum HSV und trinken auch alle noch zusammen Bier. Timo Horn kenne ich seit x Jahren und Martin auch, also es wird sich auch daran nichts ändern und wir haben uns auch alle letzte Woche zusammengetroffen, haben eine eigene gemeinsame WhatsApp-Gruppe, die Wahlkampf mit großem Kampf heißt, weil es halt einfach auch da drin ist, einfach viel Spaß. So, jetzt bin ich gespannt, was Martin zu mir sagt.
Das ging unter mir Öl, würde ich sagen. Ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das toppen kann. Nee, Spaß beiseite, Sven. Wir kennen uns natürlich auch schon einige Jahre eben aus der Fanbetreuung, damals du seinerzeit. Muss dazu sagen, steuerlich ist es garantiert verjährt, weil 10 Jahre sind um und das Material habe ich damals gestiftet, genauso wie mit meinem Gesellen die Arbeitszeit. Aber jetzt zu deiner Person, wir kennen uns natürlich auch schon einige Jahre, du davor ja schon auch länger Mitglied als ich und bist Ur-HSVer, denke ich, mit den richtigen Themen auch auf dem Weg. Ich kann dir als in nichts widersprechen und ich könnte auch damit leben, wenn du gewählt wärst, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Denke, dass wir da dieses Mal wirklich die Mitglieder eine gute Auswahl gestellt bekommen haben. Vielleicht unterscheiden wir uns ein bisschen im Konzept. Das vielleicht, aber ansonsten denke ich, sind wir beides oder HSVer durch und durch. Und glaube, bei dir ist das bestimmt auch blaues Blut in den Adern, schätze ich mal so. Und auf jeden Fall macht man mit dir auch nichts falsch.
So, bevor ihr euch jetzt aber zu lieb habt, Martin, du hast gerade gesagt, vielleicht unterscheidet ihr euch ein bisschen im Konzept. Was ist denn der Hauptgrund, warum die Mitglieder dich wählen sollten?
Ich glaube, wir haben einen Weg begonnen beim HSV, den es so vorher lange nicht gab. In Zusammenarbeit mit Timo eben, ich habe das neulich mal so in der Sitzung einfach als stille Konsequenz bezeichnet. Vielleicht sind wir auch zu leise, wenn wir lauter gewesen wären, wäre Sven vielleicht gar nicht hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es halt dieser Weg, miteinander zu reden, statt übereinander. Das haben wir vereinsintern auch viel gemacht. Ich glaube, mit dieser 24,9% Geschichte seinerzeit, als wir den Antrag gestellt haben, haben wir auch die Diskussion vorher im Verein gestellt, die Verantwortlichen darüber informiert, dass wir diesen Antrag stellen, bevor der gestellt wurde. Die ausdiskutiert, warum wir den stellen. Es gab nie irgendwelche...
Ich muss vielleicht einmal ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, sagen 24,9, das weiß natürlich auch nicht jeder Hörer, bedeutet, dass nicht mehr als 24,9% der AG-Anteile verkauft werden dürfen. Das ist im Moment unmöglich.
Das ist, der Verkauf ist im Moment unmöglich, genau. Also das heißt, nee, ist nicht unmöglich, sondern das liegt an den Mitgliedern, ob die Anteile verkauft werden können oder nicht. Es muss die Mitgliedschaft befragt werden. Das war uns eben auch ein wichtiger Aspekt damals, oder eben auch andere Themen. Die erste UFC-Reform ist gar nicht so nach außen gedrungen, bevor sie überhaupt spruchreif wurde. War es dann eben entsprechend angepasst, hätte sonst stark die Mitgliederrechte geschwächt. Und also Themen, sage ich jetzt mal so, wo wir eben intern schon das hart diskutiert haben, auch mit den Leuten, aber eben das nicht so nach außen gedrungen ist. Vielleicht auch zu eurem Leidwesen von der Presse.
Alles gut, aber wir wollen ja jetzt hier nicht Joe Biden und Trump-mäßig agieren, aber Sven, du wirst auch Punkte haben, wo du sagst, das ist jetzt der Grund, warum du dich entschlossen hast anzutreten, auch wenn du Martin super findest, aber es gibt ja Gründe, warum du gewählt werden möchtest.
Genau, also gibt einfach verschiedene Gründe. Ich habe jetzt die letzten, würde ich mal sagen, sechs Monate viele Gespräche geführt, vor allem auch ganz viel zugehört, Gespräche mit verschiedenen Fangruppen, Fanclubs, auch unseren Ultras gehört. Ganz früh in diese Diskussion dann auch Timo Horn mit eingebunden. Also sie waren über alles informiert. Ich glaube, das ist dann auch ein Zeichen von Dialog. Wir als Team, sitze ja sozusagen nur stellvertretend für mein Team hier, wir sind ein buntes Team, was sich nicht unbedingt seit Ewigkeiten kennt, sondern wir haben zwei Leute aus dem Netzwerk Erinnerungsarbeit dabei, wir haben einen jungen Mann aus den Ultrakreisen mit an Bord, wir haben Christian Bieberstein als meinen möglichen Stellvertreter an Bord, der jahrelange Supporters-Erfahrung hat, also wir sind ein völlig buntes Team und wir wir haben einen ganz klaren Weg, den wir ja auch schon in kleinen Teilen kommuniziert haben. Wir wollen eine neue Identität schaffen, wir wollen für eine Haltung stehen, wir wollen eine Kultur einziehen lassen. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir auch das Thema Transparenz im Jahr 2020 nach vorne stellen. Wie werden Entscheidungen eigentlich getroffen? Also sind wir fünf diejenigen, die Entscheidung treffen? Oder müssen wir diese Entscheidung nicht eigentlich viel weiter in die Mitgliedschaft tragen? Also wir wollen Arbeitsgruppen ins Leben rufen zu jedem Thema, zu denen sich ein Fan berührt fühlt. Wir wollen für Verständnis werben zwischen Ultragruppen und Nicht-Ultragruppen. Ich selber, Martin hat gesagt, ich sitze auf der Westtribüne, also gar nicht in der Nordtribüne, sehe mich aber trotzdem als Teil der Fanszene an. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, auch wenn wir jetzt über das Thema Pyrotechnik mal sprechen, da gab es ja vom Jahr so eine großartige Aktion vom HSV, legales Pyrotechnik. Da müssen wir aber natürlich gucken, dass wir daran festhalten, aber halt natürlich auch nicht nur die Ultras befriedigen, sondern den normalen Stadionbesucher auch mitnehmen und für Verständnis werben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das sind die Aufgaben, vor also, der wir uns
kurze,
liegen.
Ganz kurze ja. Zwischenfrage. Hattest du das Gefühl, das ist ja bundesweit durch die Schlagzeilen gegangen, dass der HSV dieses Pilotprojekt da in Gang gesetzt hatte, dass das ein bisschen auf Kosten der in Anführungsstrichen normalen Stadionbesucher gegangen ist, beziehungsweise dass die nicht mit ins Boot geholt worden sind?
Ja. Nein, habe ich nicht das Gefühl. Ich finde, sie hätten noch mehr ins Boot holen können. Und da unterscheiden Martin und ich uns denn, da hätte ich mir einen lauteren Supporters-Club gewünscht. Wichtig ist, dass man halt, wenn sowas wieder passiert, also wenn sowas wiederkommt, dass man dann wieder ein Verständnis wirbt und nicht sagt, okay, das gab's jetzt einmal und darüber haben wir einmal gesprochen, jetzt machen wir es das nächste Mal. Wir müssen alle Seiten mitnehmen, wir müssen auch die Ultras davon überzeugen, dass vielleicht der Familienvater, der im Familienblock sitzt, das nicht toll findet. Und dann müssen wir halt miteinander in Dialog kommen, miteinander für Verständnis werben, aber immer natürlich auf Basis von einer klaren Identität, von einer klaren Haltung, mit einer klaren Kultur und mit einer ganz klaren Transparenz nach innen und nach außen. Also nach außen halt auch die Medien mitnehmen und nicht nur, und deswegen sitzen wir ja auch hier, nicht nur sagen, oh, die Medien sind doof, sondern auch die Medien mitnehmen und die HSV-Öffentlichkeit mitnehmen.
Martin, was antwortest du auf diese kleine Kritik? Wart ihr damals zu leise als Supporters Club, als es darum ging, wirklich alle Beteiligten mit ins Boot zu holen?
Boah, das glaube ich nicht. Wir haben ja sogar unsere Beteiligung mit eingefordert, aber eben auch nicht extern, sondern intern. Wir waren da relativ früh auch dran an dem Thema, hatten guten Kontakt zur Abteilung Fankultur, damals noch zur Fanbetreuung. Und ich glaube, so wie ich das reinhöre, gibt's gar nicht viele Leute, die unbedingt dagegen sind, wenn das so abgehandelt wird. Das meiste oder das größte Problem haben unsere Fans, die gegen diese Pyrotechnik sind, glaube ich, damit, dass es eben verboten ist und dem Verein viel Geld kostet, wenn es eben durchgeführt wird. Aber mit dieser Aktion habe ich sehr viel positive Resonanz gehört. Also ob es jetzt von Fanclubs war, normalen Stadiongängern oder wie auch immer, die meisten waren schon relativ überzeugt von der ganzen Sache. Obwohl das natürlich, Sven, wissen wir auch beide, ein bisschen Spielzeug war, das Ganze, was da gezündet wurde. Im Gegensatz zu dem, was die Jungs eben sonst abbrennen, sage ich jetzt mal so. Also wir sind der Sache offen aufgeschlossen. Ich glaube, wir haben auch eine gute Mischung in unserem Team, sage ich jetzt mal so. Du hast ja vorhin gesagt, die vier machen weiter. Ja, wir organisieren oder beziehungsweise wir haben ja noch eine junge Dame adoptiert und bei uns im Team mit aufgenommen, die Anna Stöcken, die ja auch ursprünglich mal aus der Ultraszene kommt, eigentlich auch alles Fahrerin ist, einen guten Draht zu den jungen Leuten hat, unser Team da auch entsprechend befruchten soll, sage ich jetzt mal so. Aber wie gesagt, es ist eben so, dass wir einen Weg gegangen sind, der nicht so über die Presse geht, sage ich jetzt, oder was heißt über die Presse geht, aber der, wo wir erstmal miteinander reden, sage ich jetzt mal so, und das auch diskutieren.
Wir müssen hier vielleicht mal klarstellen, dass wir nicht böse sind, sondern ganz lieb sind, aber davon mal unabhängig, ihr habt eben die Abteilung für Fankultur angesprochen, die maßgeblich an dieser Aktion mit der Legalisierung von Pyrotechnik da sich damit beschäftigt hat. Vor allen Dingen war das Cornelius Göbel, der damals immer noch leitende Fanbeauftragte, und den haben wir natürlich auch gefragt, ob dass wir euch beide hier im Studio haben und ob er euch eine Frage schicken könnte. Hat er gemacht.
Moin Martin, moin Sven. Erst einmal herzliche Grüße ins Hamburger Abendblatt Podcast Studio. Hier spricht Cornelius aus dem Bereich Fankultur vom HSV. Ich habe folgende Frage an euch. Und zwar, als ihr damals das erste Mal mit dem Supporters Club in Berührung gekommen seid, wie war damals euer Blick auf den Supporters Club und für was stand er? Wie ist heute euer Blick auf den Supporters Club und wofür steht der Supporters Club? Und was meint ihr, wofür der Supporters Club in 5 Jahren stehen sollte und wie blickt man dann möglicherweise auf den Supporters Club? Ja, das würde mich interessieren. Herzliche Grüße und bis bald. Ciao.
Eine schöne Dreierfrage von Cornelius. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also wofür stand der Supporters Club, als er gegründet wurde? Wofür steht er heute? Und wofür soll er in 5 Jahren stehen? Vielleicht fangen wir mit Martin an, weil du vor allem zu dem Stand heute auch was sagen kannst.
Ja, wofür oder das, als wir den ersten Kontakt hatten, hieß es ja eben da. Und mein erster richtiger Kontakt, sag ich mal, als auswärtiger HSV-Fan bezeichne ich mich jetzt mal, weil es sind knapp 80 Kilometer bis zum Stadion, ist eigentlich so gewesen, ja, es gibt die Abteilung, ich habe es vorher nicht groß mitbekommen, sage ich jetzt mal so. Gab zwar den ein oder anderen Fanclub bei uns in der Region, hab dann diesen Flyer halt in die Hand gekriegt, geguckt, oh, ich kann beim HSV als Fördermitglied oder beziehungsweise als Supporter eintreten, bin Mitglied geworden. Hab mich dann ein bisschen schlau gemacht, hab die ein oder andere Infoveranstaltung vom HSV Supporters Club besucht und ja, habe mich dann versucht auch einzubringen. Sven hat es angesprochen, wir haben ja relativ schnell Heimfahrt mit unserem Fanclub organisiert, sage ich jetzt mal so, dass wir ins Stadion gefahren sind. Dann gab es natürlich die Nachricht so, dass das Fanprojekt modernisiert werden soll. Hat zwar jetzt nicht direkt was mit dem Supporters Club zu tun, aber da hat man mitgemacht. Wir haben an Veranstaltungen des Supporters Club teilgenommen. Meine Familie ist relativ schnell mit eingetreten und wir konnten nun als auswärtige Fans nicht immer so unbedingt die Angebote nutzen des Supporters Club, die jetzt da waren, zumindest nicht in Gänze. Aber wir haben uns relativ viel eingebracht in den Verein. So, und der Supporters Club hat irgendwann mal eine Dynamik aufgenommen, sage ich jetzt mal so, gerade vor der Ausgliederung die letzten Jahre, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, es war vielleicht ein Fehler, weil man zu sehr auf sich geschaut hat, zu sehr auf die sage ich jetzt mal, aktiven Mitglieder im Supporters Club, und wo man eben die große Masse irgendwo auch unterschätzt hat.
Das war vielleicht so ein bisschen die Zeit, die du ansprichst, wo dann vielleicht andere Zeitungen oder auch wir oder wer auch immer davon geschrieben haben, vom mächtigen Supporters Club, der genau. So die Zeiten, ich sag mal, eure Vorgänger Ralf Bednarek, auch Christian Bieberstein, sein Nachfolger und euer Vorgänger, die sehr deutlich artikuliert haben sozusagen, was ihrer Meinung nach Fankultur ist und wie man da weiterkommen könnte. Also es ist eine sehr offensichtliche Stimme dem Ganzen geben wollten.
Ja, na sicher. Also das war auf jeden Fall eine Zeit, wo aber eben auch Akzente gesetzt wurden, die aus meiner oder aus der heutigen Sicht vielleicht nicht so positiv waren, wo man auch dem eigentlichen Gebilde Supporters Club einen Bärendienst mit erwiesen hat. Hat ja dann nachher auch diese ganze Ausgliederungsdiskussion gezeigt. Ich fand das eine total unsägliche Diskussion. Keiner hat mehr einen zugehört, egal ob einer was Wichtiges oder was richtig Gutes zu sagen hatte oder nicht. Zum Beispiel jetzt mit dieser Dokumentation, oder ich sage jetzt mal zum Beispiel auch diese Geschichte mit den Anteilsverkäufen durch diese Kapitalerhöhung, die dann auch möglich gewesen wäre, hätte HSV ja durchaus mehr als 24,9% der Anteile verkaufen können durch die Satzungslücke in der AG. Da wurde darauf hingewiesen auf der Versammlung und keiner hat es aber gehört, also keiner war mehr gesprächsbereit. Es war eine aufgeheizte Stimmung da, wo der Supporters Club auch mit zu beigetragen hat. So, Punkt. Und als die Ausgliederung dann durch war, muss ich sagen, natürlich war es vorher auch eine tolle Sache, was der Supporters Club alles bewegt hat im Bereich Fanreiseverkehr, Reisen in die Trainingslager und so weiter. Die Betreuung im Trainingslager war natürlich auch eine super Sache für alle HSVer, sage ich jetzt mal so, was da gemacht wurde. Nach der Ausgliederung, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich das Trainingslager damals in Glücksburg besucht und habe gedacht, was willst du überhaupt? Ich war so emotionslos, weil man so viel beschimpft wurde. Da liefen eben auch die Leute rum, die teilweise, also ich wurde täglich angegriffen im Stadion. Ich hatte mich ja nun.
Du musst vielleicht einmal ganz kurz sagen, und nicht, dass du denkst, das will ich vergessen, Sven, du wirst auf jeden Fall auf Cornelius nochmal nachher antworten müssen.
Alles gut.
Aber warst du für oder gegen die Ausgliederung?
Nein, ich war gegen die Ausgliederung in der Form. So, weil mir das einfach alles zu schnell, zu undiskutiert war. Und mit Sicherheit auch nicht der beste Weg für den HSV. Weil da wurde einfach von unserem Marktführer irgendwas abgekupfert, abgeschrieben und gedacht, mit dem Geld, was da regeneriert wird, spielen wir dann, oder so wurde es ja auch den Leuten suggeriert, spielen wir in Europa. Und dass es nicht wahr ist, das wissen wir alle.
Wogegen natürlich damals der Supporters Club aufgebegehrt hat, geschrien hat und du sagst, das war eine unsachliche Diskussion. Jetzt sind wir doch wieder bei Trump und Biden.
Ja.
Was soll Biden machen, kann man fragen, wenn die eine Partei so agiert, wie sie agiert. In dem Fall war es nicht ganz einfach,
mit sachlichen
Argumenten.
Nee, das stimmt so, aber es war ja vorher auch schon die Jahre davor, wo Diskussionen geführt wurden, wo Wahlen, sage ich jetzt mal, eben Machtspielchen hin und her. Jede Partei hat sich dann entsprechend auf die Mitgliederversammlung vorbereitet. Und dann eben die Geschichten gelenkt, sage ich jetzt mal so. Will ich auch nicht übermäßig strapazieren, das ganze Thema. Aber wie gesagt, dann kam die Ausgliederung und diese, ich sag mal, Ausgliederungsdiskussion. Wir hatten keine Stimmung im Stadion nach der Ausgliederung. Wisst ihr noch alle, der Block war leer, also der Stimmungsboykott war da. Wir haben da versucht, unser Bestes zu geben, auch Gespräche zu suchen. Da wurden von unserer sind wir vielleicht damals auch ein bisschen naiv rangegangen, gerade was die aktive Szene oder die Ultras betrifft, haben wir vielleicht zu sehr malträtiert oder versucht, auf die zuzugehen, wurden dann im Endeffekt dann auch mal ausgeladen von denen.
In der Hoffnung übrigens nicht unhöflich zu sein, ich müsste ein bisschen dich sozusagen an die Zeit
Danke. Im Blick zu behalten. Kurzum, wir haben uns bemüht, den Supporters Club in der aktuellen Lage wieder die einige Säulen zurückzuholen. Ich glaube, das haben wir geschafft, was den Fanreiseverkehr angeht. Auftakt war damals die Sternfahrt. Ich glaube schon, dass wir heute auch noch für die Mitglieder und Fanrechte einstehen, genauso wie damals, aber eben in einer anderen Art und Weise. Wir kommunizieren das anders und wie ich den Supporters Club in Zukunft sehe, ich möchte ihn eigentlich auch noch weiter öffnen für unsere auswärtigen Mitglieder, neue Angebote schaffen, andere Altersgruppen auch schon ansprechen, eben auch die ganz Jungen, sage ich jetzt mal, die aus dem Kids-Club rausfallen, dass wir, wo wir gerade ein Projekt dabei haben, die Young Supporters einmal zwischen 13 und 18 abzuholen, an den HSV zu binden und dementsprechende Angebote machen. Also das sind, sage ich jetzt mal so, die Geschichten, die wir vorhaben, wo ich ihn sehe. Also ich denke mal so, der ganz große Unterschied ist einfach, dass wir, glaube ich, etwas diplomatischer geworden sind.
Jetzt wollen wir natürlich auch Sven noch die Möglichkeit geben, die Frage von Cornelius zu beantworten. Für diejenigen, die sich vielleicht nicht mehr ganz erinnern können, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wofür stand der Supporters Club, als er gegründet wurde? Wofür steht er heute und wie willst du ihn in der Zukunft dann auch aufstellen?
Ja, ein Wort noch ganz kurz zu Christian Bieberstein, weil er angesprochen wurde. Also Christian hat natürlich auch viel Erfahrung gesammelt in der Zeit. Er war 7 Jahre lang in der Abteilungsleitung Supporters Club vor der Ausgliederung bis zum Tag der Ausgliederung. Hat er sicher auch viel positive und sehr viel oder auch negative Erfahrungen gesammelt. Deswegen ist es enorm wichtig, den für mich und für unser oder für mein Team mit an Bord zu haben. Und natürlich ist er auch nicht kritikfrei. Das nur ganz kurz zu Christian. Für was stand der Supporters Club? Also der Supporters Club war damals, ich bin knapp ein Jahr nach Gründung eingetreten als 18-Jähriger oder muss jetzt nachrechnen, 17-Jähriger wahrscheinlich sogar noch. Der stand für einen völligen Aufbruch in eine neue Fanzeit. Er hat sich dafür stark gemacht, dass der Fanbeauftragte damals Dirk Mansen aus der Fanszene kam. Sowas gab es im deutschen Fußball gar nicht. Es gab die ersten Fanbeauftragten, die dann irgendwie Sicherheitsbeauftragte waren, aber eigentlich gar nicht verstanden hat, was Fans waren. Der Supporters Club hat Sonderzüge als einer der ersten Vereine ins Leben gerufen. Und so hat sich das Supporters Club immer weiterentwickelt zu einem riesengroßen Vorreiter im deutschen und internationalen Fußball- und Fan-Dasein. Und es gab spätere Zeiten, war ich glücklicherweise Fanbeauftragter und war sehr eng am Supporters Club dran. Da sind aus ganz Europa Faninitiativen nach Hamburg gekommen und haben sich das angeguckt. Nicht umsonst ist eine Fanorganisation wie unsere Kurve, die übergeordnete Dachorganisation, wenn man so von sämtlichen Fanorganisationen in ganz Deutschland mit Hilfe des Supporters Clubs gegründet wurden. Das war natürlich, also ganz klar, der Supporters Club war mal Vorreiter. Ich sag war, und da gebe ich Martin vollkommen recht, und ich habe es ja vorhin auch einmal schon gesagt, war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man 2014 erstmal Ruhe reingebracht hat. Das war ganz entscheidend, für Ruhe und Ordnung im Supporters Club zu sorgen, den wieder am Leben zu erhalten, auch wieder nach und nach Angebote zu machen. Ich würde mir nur wünschen, dass der Supporters Club in Zukunft, und das ist unabhängig von meiner Person, in Zukunft, wenn wir über 5 Jahre reden, ist es auch nach meiner Zeit, weil wir ja für 3 Jahre maximal gewählt werden können, dass der Supporters Club wieder eine Vorreiterrolle nicht nur im Hamburger Fußball, sondern im deutschen Sport, im internationalen Fanwesen auch wieder einnimmt, dass er Hand in Hand mit der Fankultur, also wo die Fanbeauftragten engagiert sind, in der AG weitergeht, dass das sozialpädagogische Fanprojekt halt Hand in Hand, dass diese Wege gemeinsam gegangen werden und dass es nicht darum geht, wer was ist, der aber dann auch mal laut ist, und damit laut meine ich jetzt nicht wie in der Vergangenheit um irgendwelche vereinspolitischen Themen, sondern um fanpolitische Themen, wenn wir über die Pyro-Aktion nochmal sprechen, die war ja nicht nur deutschlandweit, sondern die war weltweit. Wir haben vor 4 Jahren auch schon mal einen Friedhof, HSV-Friedhof ins Leben gerufen, da sind die Leute, sind Medien aus der ganzen Welt angereist. Solche Vorreiterrollen wieder zu übernehmen, aber auch soziale Verantwortung, die gesellschaftliche Verantwortung, vor der wir alle stehen, unabhängig von Corona, da muss der Supporters Club wieder mehr eine Vorreiterrolle einnehmen und auch Halt unseren Fans geben.
Stichwort gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Verantwortung. Aus eurer Sicht, müsste der Supporters Club oder die HSV-Fanszene aus eurer Sicht politischer werden? Beispiel aus der vergangenen Saison, Bakary Jatta, die ganze Diskussion. Da war aus meiner Sicht die HSV-Fanszene sehr politisch, ist dafür auch bundesweit dann sehr gelobt worden. Würdet ihr euch wünschen, dass man öfter und klarer versucht, politische Themen aufzugreifen, oder ist das grundsätzlich, das war dann ein Ausnahmefall, ist das der falsche Weg, weil es ja auch ganz heterogene Stimmungen innerhalb der Szene gibt und der HSV war mal vor vielen, vielen Jahren schlimmerweise rechts. Die Fanszene hat sich ja sehr weiterentwickelt, ob sie jetzt links ist, ob sie heterogen ist, man weiß es nicht ganz genau. Wie steht ihr dazu?
Also auf jeden Fall ist die Gesellschaft politischer geworden. Der ganze Fußball ist politischer geworden. Da müssen wir auch ansetzen und da wollen wir, in dem Fall ich und mein Team auch ansetzen. Ich hatte schon erwähnt, 2 aus meiner Gruppe kommen aus dem Bereich Netzwerkerinnerungsarbeit, die ganz stark sich mit der Vergangenheit und mit der politischen Vergangenheit des Vereins auseinandersetzen. Diese Jatta-Geschichte läuft mir jetzt immer noch Gänsehaut, kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich an das Tor von Bakker denke gegen Hannover. Wirklich ein ganz erhabener Moment. Am Ende war das eine Reaktion des Ganzen, weil ein Medium gegen Jatta sich positioniert hat und der HSV sich dafür ausgesprochen hat und deren Fans. Aber wir müssen eigentlich viel aktiver in diesem Bereich noch werden und uns auch viel stärker noch mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Gibt nicht viele Vereine, die ein großartiges Museum haben und die auch mal die NS-Zeit aufgearbeitet haben. Aber vor dieser gesellschaftlichen Verantwortung steht ja nicht nur ein Fußballverein, sondern stehen alle Unternehmen und Institutionen in diesem Land. Aber da kann der HSV auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Und ich glaube, deswegen ja, um deine Frage ganz klar mit Ja zu beantworten, ja, der HSV kann politischer werden und muss auch politischer werden. Und ich widerspreche dir, der HSV war kein rechter Verein. Es gab sicher rechte Tendenzen, die will ich nicht verleugnen. Bin ich auch leider mit groß geworden, als im Volksparkstadion irgendwelche rechten Nazis standen. Aber ein rechter Verein würde ich doch widersprechen. Aber es gab ganz klar rechte Tendenzen. Das hat sich mittlerweile zum Glück gelegt.
Rechter Verein ist natürlich falsch ausgedrückt. Genauso wenig wie St. Pauli grundsätzlich ein linker Verein ist. Aber der HSV hatte schon ein großes Problem. Da sind wir uns ja einig.
Absolut, will ich nicht verharmlosen. Ich wollte es nur klarstellen, dass HSV kein rechter Verein ist.
Gott sei Dank haben wir die Zeiten hinter uns gelassen, sage ich mal. Aber wie gesagt, politisch, ich glaube, da sind wir schon relativ gut dabei. Wir haben eine riesen Satzungsänderung, wo sämtliche HSV-Gremien, auch wir mit drinne waren, die wir auch mit vorangetrieben haben, wo wir damals auch eben entsprechende Anpassungen vorgenommen haben, dass es eben keine Diskriminierung mehr bei uns im Verein geben darf, ungestraft, sage ich jetzt mal einfach so. Und Da stehen wir auch voll dahinter. Das war das erste Mal seit langem, dass ich stolz auf die sportliche Führung im HSV war, im Fall Bakary Jatta, dass endlich mal einer, sage ich jetzt mal so, dass das Kreuz auch gehabt hat, sich da hinter den Jungen zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine politische Geschichte war es ja schon irgendwo. Aber es
hat schon eine gesellschaftspolitische Dimension angenommen.
Genau, richtig. Thema. So, dass das Thema so an sich, ja, ob es eine gesellschaftspolitische Diskussion an sich ist, sage ich jetzt mal so, wenn einer, beschuldigt wird von jemandem, dass er falsche Angaben gemacht hat oder wie auch immer. Das ist in erster Frage erstmal eine rechtliche Sache, aber die Diskussion war natürlich schon gesellschaftspolitisch und was Bakary in den Stadien erleiden musste, war mit Sicherheit auch keine feine Sache. Und da haben wir uns, glaube ich, auch zu positioniert. Wir sind aktiv auch mit in dem Netzwerk E tätig. Wir sind im ständigen Austausch mit der Fanbetreuung beziehungsweise mit der Fankultur, wie es jetzt heißt, muss ich erstmal dran gewöhnen, wenn man der Fanbetreuung groß geworden ist und jetzt immer mit der Abteilung Fankultur zu tun hat. Wir sind da schon im Austausch und wir waren da auch immer sehr aktiv. Natürlich gibt's immer Tendenzen, ungute Tendenzen in die eine oder in die andere extreme Richtung und ich glaube, da hat der Supporters Club sich immer auch wir gut daran getan, dass wir immer für eine gute Mitte und ein gutes Miteinander im Verein gesorgt haben.
Zur Vereinspolitik gehören natürlich auch die Finanzen, beziehungsweise wie man sich da in Zukunft aufstellen will. Ihr habt jetzt beide natürlich auch schon durchblicken lassen, dass ihr an für sich ja gegen einen weiteren Verkauf von AG-Anteilen seid.
Ja, weil was hat's denn gebracht bisher? Sage ich jetzt mal so, es hat uns nichts gebracht. Und da muss ich auch jetzt mal den Finanzvorstand aus meiner Sicht loben, dass er sich ein bisschen von diesem Grundstück befreit hat. So viele Lasten damit vielleicht in Richtung Stadt geschoben hat. Vielen Dank an die Stadt, dass sie uns das auch ermöglicht hat. Aber Anteilsverkäufe haben uns bislang nicht viel gebracht.
Aber wenn du den Finanzvorstand lobst, der ist ja, Frank Wettstein, hat ja in einem Interview mit uns, mit dem Abendblatt, durchaus signalisiert, dass er das muss jetzt nicht so sein, dass weitere Anteile verkauft werden sollen. Aber die Diskussion, die will er sehr wohl führen und würde auch gerne das Zepter des Handelns in der Hand haben, dass man über 24,9. Seid ihr euch da eigentlich komplett einig, dass ihr das auf jeden Fall, egal wer von euch beiden gewählt wird, dass ihr da dagegen sein werdet? Oder seid ihr offen für einen Dialog? Oder wie verstehe ich das?
Also es ist doch so, wir können da nicht viel bewegen, sondern unsere Mitglieder werden das letztendlich entscheiden, wie welchen Weg der HSV einschlagen wird. Und wenn Frank Wettstein meint, er muss Anteile verkaufen, um das Überleben des Vereins zu sichern, warum auch immer, sage ich jetzt mal so, dann wird nicht er, sondern eben das Präsidium die Mitglieder fragen müssen, ob sie diesem Anteilsverkauf zustimmen können oder nicht. So, und das ist der Weg, der jetzt vorgegeben ist.
Aber du sagst, ihr könnt nicht viel bewegen, aber ihr seid ja sozusagen das Aushängeschild der Mitgliedschaft, ihr seid die Supporters-Führung von...
Ja, aber ich gebe ja meinen Mitgliedern nicht vor, wie sie abzustimmen haben, sondern wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, abzustimmen. Die Möglichkeit hatten sie vorher nicht und das ist mir halt wichtig. Ich will kein Vormund sein, sondern ich möchte den Mitgliedern nur ihre Rechte wahren, zu sagen, ja, ich bin dafür, das zu verkaufen oder ich bin dagegen, das zu verkaufen und die Mehrheit wird es dann eben entsprechend entscheiden.
Sven, ich vermute, du siehst es einen Tick anders, beziehungsweise wie würdest du reagieren, wenn Frank Wettstein auch auf dich zukommt und sagt, wir müssen verkaufen, sonst droht die Insolvenz?
Also erstmal reite ich euch jetzt alle nochmal rein. Frank hatte nämlich vorgestern Geburtstag, einen Tag vor mir, also nochmal Glückwunsch, falls Frank das hört.
Ganz bedacht. Glückwunsch an dieser Stelle, Happy Birthday.
Ja, auch von mir.
Also erstmal liegt nichts auf dem Tisch. Das mag sein, dass er das bei euch geäußert hat. Ich kenne jetzt das genaue Zitat nicht. Deswegen, es liegt aber aktuell nichts auf dem Tisch. Und es gibt eine ganz klare Regelung in der Satzung. Und daran gibt es jetzt auch nichts zu deuteln. Und ich finde diese Diskussion auch müßig, weil Martin hat es einmal inhaltlich jetzt am Anfang gesagt. Was hat denn das die letzten Jahre Gelder in diesen Verein gebracht? Also das ist, also brauchen wir jetzt, gibt's wenig zu deuten, dass wir da haben wir uns ja auch beide Seiten schon klar positioniert und ich glaube, das ist müßig, solange da nichts auf dem Tisch liegt und brauchen wir nicht lange drüber zu diskutieren. Also ich sehe keinen Sinn und Notwendigkeit, weitere Anteile zu verkaufen.
Beim Thema Stadion geht es natürlich in eine ähnliche Richtung. Wie bewertet ihr diese Thematik? Die aktive Fanszene hat sich ja klar dagegen auch ausgesprochen, das Volksparkstadion, also die Namensrechte nochmal zu veräußern für entsprechendes Geld, saisonales Geld möglicherweise. Wie bewertest du das, Sven? Könntest du dir vorstellen, dass wenn man das Geld wirklich braucht und Frank Wettstein das überzeugend vermittelt, dass man dann möglicherweise doch nochmal die Namensrechte verkauft?
Also viel entscheidender ist ja eher die Frage, wie gehen wir mit dem gesamten Stadion um, und selbst wenn die wirtschaftliche Notwendigkeit da ist, dann muss ich einmal auch aus Marketing-Sicht sehen, kann ich auch einen starken Markennamen mit einem Volksparkstadion selber aufbauen und vielleicht das Geld selber auch wieder reinspielen durch andere Maßnahmen. Viel entscheidender ist, und das ist natürlich ein hochemotionales Gut für unsere Fans und auch für die aktive Fanszene, deswegen kann ich deren Statement auch absolut verstehen, und ganz wichtig ist aber, wie gehen wir in Zukunft mit diesem Stadion um? Wie gehen wir mit einer Heimat um? Ist das Volksparkstadion unsere Heimat? Ja, ist es. Und wie bauen wir das auf? Wie gehen wir da mit nachhaltigen Themen um? Wie gehen wir das Stadionerlebnis 2025 an? Wie soll unser Volksparkstadion 2024 bei der Europameisterschaft ganz Europa präsentiert werden? Das sind eher die Fragen, die, glaube ich, viel bewegender sind. Können wir weitere Stehplätze mal im Stadion bauen? Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das sind ja Themen, die alle auf der Agenda stehen, hoffe ich, und die müssen wir angehen, wie es denn finanziell aussieht, und wenn man sagt, man findet hier einen Partner, dann ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass mit den relevanten Gruppen in diesem Verein gesprochen wird und deren Sorgen und Nöte auch angesprochen werden, aber wir müssen halt auch da mal hinkommen, dass wir, und das ist jetzt kein schönes Thema, einfach mal eine halbwegs vernünftige Toilettensituation in diesem Stadion schaffen, und ja, also das, glaube ich, sind viel die größeren Herausforderungen, vor denen wir mit unserer Heimat, dem Volkspark stehen.
Jetzt hast du dich aber ein ganz klitzekleines bisschen um die Antwort gedrückt, weil der Einwand sozusagen der Ultras war ja, wir wollen keinen Stadionnamen, der nicht Volksparkstadion ist. Jetzt muss man gucken, Corona-Krise, Geld fehlt. Was ist oder was passiert, wenn das Unternehmen XY kommt, und der HSV hat ja schon viele XY-Unternehmen gehabt, die auf dem Stadiondach ihren Namen präsentiert haben, und bietet die Summe X, und das wird dann halt nicht mehr Kühne sein, sondern dann wird es halt nicht mehr Volksparkstadion heißen. Kann man damit leben, oder bist du da dichter an den in Anführungsstrichen Hardlinern, die sagen, ich kann damit nicht leben?
Also ob das immer Hardliner sind, das ist ein emotionales Gut, da pilgern wir alle jede zweite Woche im Normalfall hin, und ich finde es auch schöner, wenn es das Volksparkstadion hat.
Wie wahrscheinlich heißt, jeder.
So, hat viel mehr Identität. Viel entscheidender ist aber die Frage, und deswegen habe ich sie eigentlich beantwortet, und die ist nicht mit einem Ja oder Nein zu beantworten. Viel entscheidender ist die Frage, wie gehen wir denn damit um? Also welcher Partner ist es? Passt der zum HSV? Baut er vielleicht komplett neue Toiletten? Wie wird das Geld verwendet? Über wie viel Geld reden wir eigentlich? Am Ende ist die Entscheidung natürlich auch klar, kann der Vorstand sie einzig und alleine treffen. Aber wichtig ist doch, dass wir miteinander sprechen und solche Entscheidungen, solche mit so einer großen Tragweite, die hoch emotional sind, halt auch gemeinsam treffen und da am Ende auch den Vorstand Rückendeckung geben. Und das ist viel wichtiger, als jetzt darüber zu spekulieren, welcher Partner das ist und wie auch immer.
Martin, kannst du dich mit der XYZ-Arena arrangieren, oder?
Natürlich, jedem HSV ist das Volksparkstadion lieber. Punkt. So,
aber die einfache Antwort.
Ja, das ist die einfache Antwort. Natürlich geht es auch nicht so einfach, Sven hat es angesprochen. Ich glaube, den größten Gewinn würde ein Partner machen, wenn er eben Volksparkstadion Sponsored by oder wie auch immer nennen würde. Keine Ahnung. Ich glaube, damit würde er erstmal in unserer HSV-Familie einen großen Pluspunkt landen. Natürlich will jedes Unternehmen seinen Namen irgendwo präsentiert haben, aber andere haben es auch schon hinbekommen, andere Stadien, wo der Sponsor eben im nachrangig genannt wird. Und ich weiß nicht, ich glaube, die HSV-Familie ist groß und da würde er sehr, sehr viel mehr Gewinn mitmachen. Ich glaube auch, dass die Sensibilität im Vorstand auch aus unseren Gesprächen heraus da vorhanden ist, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich, Sven hat recht, wir haben 20 Jahre altes Stadion, da ist der Investitionsstau nicht allzu groß. Das sind alles Themen, die mit berücksichtigt werden müssen. Aber es gibt jetzt ja auch ein gutes Vorangehen da mit der Stadt, was die Euro 24 angeht, wo Konzepte gestrickt werden, sage ich jetzt mal so. Und da sind wir natürlich, muss man mit am Ball bleiben. Das ist gar keine Frage, um das eben auch fangerecht zu erhalten oder sogar umzugestalten.
Jetzt haben wir immer wieder über die aktive Fanszene beziehungsweise über die Ultras gesprochen. Jetzt hören wir doch einfach mal einen, beziehungsweise einen, der bis 2014 ganz aktiv dabei war und dann im Zuge der Ausgliederung entschieden hat, das ist nicht mehr mein Verein, und der hat eine Frage an euch.
Hallo Martin, hier spricht Philipp Markert, ehemals Chosen Few und aktives Mitglied im Supporters Club, und das ist auch mein Thema. Mich würde mal interessieren, ob ihr einen Plan dafür habt, dass die aktive Fanszene im Supporters Club unter eurer Abteilungsleitung wieder eine größere Rolle spielen soll. Und natürlich würde mich auch interessieren, welche Rolle das sein soll. Viele Grüße aus dem Falkennest von Philipp. Tschüss.
Ja, moin Philipp. Interessante Frage. Muss ich ein bisschen differenzierter beantworten, das Ganze. Ja, wir möchten sie gerne mehr mit einbinden in Zukunft wieder. Hört sich jetzt mal ein bisschen abgedroschen an, aber wir haben tatsächlich auch das in unserem neuen Fünferkreis diskutiert, wie wir das Ganze angehen können. Ja, wir möchten auch die unterschiedlichen Fangruppen, eben auch die aktive Fanszene wieder mit mehr involvieren. In der Vergangenheit hat es leider nur bei Themen wie Choreos oder den Sonderzügen geklappt. Ansonsten war da nicht sehr viel Gesprächsbereitschaft aus dem Bereich. Vielleicht auch, weil wir damals nicht aus der Szene kamen, sage ich jetzt mal so. Gar keine Frage. Wie gesagt, ich habe das ja auch schon angedeutet. Vielleicht haben wir uns auch der ganzen Sache am Anfang unserer Amtszeit zu sehr angebiedert und haben vielleicht da die ein oder anderen Scherbenhaufen hinterlassen. Aber ich glaube, die Zeit ist vergangen. Die damals maßgebliche Truppe war nicht mehr da. Und die Zusammenarbeit war jetzt in den vergangenen Projekten wie Sonderzüge oder Choreos jetzt nicht so schlecht oder beziehungsweise eigentlich sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Wir respektieren uns, denke ich. Ich würde natürlich gerne ein bisschen mehr aktive Mitarbeit haben, aber es war auch sehr schwer, gerade in der Zeit nach der Ausgliederung, wenn wir unsere öffentlichen Abteilungsleitungsversammlungen gemacht haben, wie wir es in der Vergangenheit hatten, hatten wir teilweise einen Zuspruch, der sich dann so darstellte, dass eben zwei andere Gremienmitglieder und unsere Mitarbeiter zu dem Abend kamen, woraufhin wir die dann irgendwann eingestellt haben. Aber wir haben natürlich schon Konzepte für uns entworfen, wie wir eben auch wohnortunabhängig, sage ich jetzt mal so, die unterschiedlichen Fangruppierungen mit einbinden möchten, um eben an der Entscheidungsfindung oder Entscheidungsprozessen, die direkt die Fanrechte oder Mitgliederrechte angehen, auch die Leute mit einzubinden.
Sven, hast du dem etwas hinzuzufügen?
Ja, es jetzt die Frage war ja von Philipp an Martin gerichtet. Kann ich natürlich, also finde ich gut die Antwort von Martin. Ich kann natürlich jetzt für mich nur anders sagen. Also wir sehen das natürlich ein bisschen anders. Hatte schon einmal gesagt, dass einer bei uns auch aus der aktiven Ultraszene kommt. Und deswegen sind wir da natürlich ein bisschen anders ausgestellt. Das ist auch natürlich auch was sich einfach von uns, denke ich, auch im Groben und Ganzen unterscheidet. Und dass ich da eine größere Notwendigkeit sehe, da aktiver zusammenzuarbeiten, ist, glaube ich, auch jetzt heute schon herausgekommen.
Wir könnten jetzt natürlich noch ewig weiter über die HSV-Politik reden. Es gibt ja aber durchaus auch noch andere Themen, die nicht nur für HSV-Fans wichtig sind. Und ja, dafür haben wir jemanden gefunden, der, glaube ich, da ein geeigneter Fragesteller ist.
Ganz nebenbei aber auch einer aus der aktiven Fanszene.
Moin Martin, moin Sven, hier spricht Henrik. Auch ich würde euch gerne eine Frage stellen. Und zwar würde mich interessieren, welche überregionalen fanpolitischen Themen bei euch oben auf der Agenda stehen würden, für den Fall, dass ihr gewählt werden solltet. Also wo seht ihr in Deutschland aus Fansicht Handlungsbedarf? Vielen Dank, freue mich auf eure Antwort und viele Grüße, bis dann, ciao.
Ja, das war der ehemalige HSV-Kapo Henrik Könke, muss man dazu sagen. Ja. Genau, wie beantwortet ihr seine Frage? Also welche bundesweit fanpolitischen Themen stehen denn auf der Agenda?
Also ich glaube, da haben wir ja schon einiges beide immer wieder gesagt, aber ganz wichtig sind natürlich halt einfach einmal dieser Normalzustand vor Corona. 10% des Gästekontingents muss beibehalten werden, will wieder Bier im Stadion trinken, Förderung der Choreografien auch von Gästefans, weil es gibt doch nichts Schöneres, als wenn wir ins Volksparkstadion einlaufen, Abschlag hören und auf der Nordtribüne Haupttribüne Riesen-Choreo gemacht werden, auf der anderen Seite auch eine Riesen-Choreo und am Ende gewinnt der HSV und wir haben 90 Minuten Vollgasstimmung. Das müssen wir machen, da müssen wir drauf aufpassen, aber ich habe es ja auch schon einmal angesprochen, die Zeit vor Corona, wo wir über kritische Spruchbänder gesprochen haben, wo Spiele unterbrochen wurden wegen kritischen Spruchbändern, wenn wir jetzt einfach in die heutige Zeit gucken, wenn wir nach Amerika...
Hoffenheim.
Ja, ging aber ja auch weit drüber hinaus. Ja. Also was,
die haben es im eigenen Stadion miterlebt seinerzeit, wo wegen einem Transparent ein ganzer Block auf der Nordtribüne mit Tränengas eingenebelt wurde. Das sind natürlich Themen, die wir wägen und wo wir uns auch klar gegen die, zukünftig positionieren müssen.
Ja, keine Frage. Lass mich meinen Satz noch eben zu Ende sagen. Wenn wir jetzt gucken, da wurden in der Bundesliga Spiele unterbrochen. In den USA wird drüber nachgedacht, eine ganze Saison zu beenden, weil farbige Menschen auf der Straße von Polizisten erschossen werden. Da müssen wir in den Dimensionen einfach arbeiten. Ich will hier nicht die Plakate gegen Herrn Hopp schmälern, das gehört sich nicht. Trotzdem müssen wir daran gucken, was stand da eigentlich drauf. Und wenn wir dann bei Union Berlin angucken, wo sich halt einfach einen Spaß draus gemacht haben und die Spiele unterbrochen werden, deswegen gehen wir doch zum Fußball, weil wir auch mal kritische Stimmen aus der Kurve hören wollen. Und bei Derbys geht es manchmal auch übers Erträgliche hinaus, das ist ganz klar. Aber trotzdem, deswegen gehen wir alle zum Fußball. Und da müssen wir ansetzen, die Punkte wieder aufgreifen. Deswegen Taskforce bei der DFL, ganz wichtig. Aber auch die Initiative von unserer Kurve, die haben jetzt mehrere Positionspapiere ausgearbeitet, lohnt sich da mal reinzugucken. Sehr, sehr gut. Und daran müssen wir ansetzen. Und das geht aber auch nur gemeinsam mit allen Faninitiativen und Fangruppen und natürlich auch nur innerhalb des HSV, wenn wir hier gemeinsam agieren und zusammen eine Wagenburg schaffen und aber auch für Verständnis werben. Und deswegen sind wir auch heute hier.
Ihr seid hier und Martin, du noch hast noch einen Punkt.
Naja, Sven hat es ja alles gesagt, aber wie gesagt, wichtig ist eben, dass wir nichts alleine erreichen werden. Wir müssen da die Reihen schließen. Natürlich auch unsere Kurve, aber auch bei unserem HSV müssen wir uns in den einzelnen Szenen und Organisationen eben einig werden, was wir wollen, sage ich jetzt mal so, und das dann eben nach außen tragen. Das ist ja gar keine Frage. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Verhältnismäßigkeiten bleiben. Wir haben es jetzt ja vor kurzem auch erst gesagt, wenn ein Fan, sage ich jetzt mal, Ermittlungen gegen einen Fan eingeleitet werden, kann er vom Verein mit dem Stadionverbot belegt werden. Wie sieht's denn jetzt aus mit den DFB-Steuersündern in Anführungszeichen? Sind ja noch nicht überführt, aber es laufen da auch Ermittlungen. Welcher Verein spricht denn da? Denn zum Beispiel mal, da ging es ja auch um eine Fußballgeschichte. Wer spricht denn da mal ein Stadionverbot für die Funktionäre aus? Wir müssen diese Gleichheit, dass jeder halt eben gleich ist, auch vom Sportgericht, sage ich jetzt mal so, das sind auch Themen, die wir angehen müssen. Und ich glaube, da sind wir aber auch mit Organisationen wie unsere Kurve in einem guten Austausch, um die ganzen Themen, die Positionspapiere, was Sven auch angesprochen hat, eben mit abzunehmen.
Wir sind übrigens weit, weit, weit über unserer veranschlagten Zeit, was daran liegt, dass wir einfach über wahnsinnig viele interessante Dinge gesprochen haben und am liebsten noch sprechen werden. Normalerweise oder oft ist das ja so, dass bei TV-Duellen am Ende nochmal jeder 45 Sekunden lang Werbung in eigener Sache machen kann. Die 45 Sekunden möchte ich euch nicht einräumen, aber ein Satz, bitte ein Satz, darf jeder einmal nochmal am Ende sagen, warum das vielleicht wichtig wäre, sofern es denn Corona-bedingt möglich ist, am 21. November zur Wahl zu gehen und dann das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Vielleicht, Sven, fängst du an?
Ja, ein Satz ist schwer, mit vielen Kommas.
Wir sind beim Abendblatt, nicht bei der Bild.
Also, wir und mein Team steht für einen bunten, kritischen, diversen HSV-Supporters-Club, der sicher auch mal laut ist, der aber alle Leute auffordert, aktiv mitzumachen. Wir sind nicht 5 Leute, die alles entscheiden. Wir wollen gemeinsam mit allen in Dialog und für Verständnis werben und kritisch das alles begleiten.
Vielen Dank, da waren ein paar Kommas dabei. Martin hat jetzt auch die Chance.
Ja, liebe HSVer, wenn ihr meint, dass wir euch die letzten oder den HSV Supporters Club in den letzten 6 Jahren auf den richtigen Weg gebracht haben und ihr mit uns die Zukunft gestalten möchtet, mit uns 5, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr am 21.11. nach Wandsbek kommt und uns die Stimme gebt. Aber eben auch, um die Zukunft zu gestalten. Eben, wie gesagt, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, wir müssen die Fan-Themen, die es im Moment aktuell gab, vor Corona, nach Corona natürlich auch weiter vertiefen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ein Beispiel dafür, dass wir auch ein recht offener Verein waren, auch in der Vergangenheit, ist eben unser HSV-Chor, es wurde ein Projekt an uns herangetragen, was wir mit den beiden Initiatoren wunderbar umgesetzt haben. Der HSV-Chor ist außer HSV-Familie nicht wegzudenken. Ein Beispiel dafür.
Da war jetzt auch ein Semikolon und ein Gedankenstrich dabei.
Ja, danke, Entschuldigung.
Das sei euch alles gestattet. Und normalerweise müssten wir jetzt schon lange Schluss machen, aber eins lassen wir uns natürlich auf gar keinen Fall nehmen, nämlich wir haben eine traditionell immer letzte Frage. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr, wie die lautet.
Ja.
Das ist schon mal die Antwort. Das ist die Antwort auf beide Fragen. Antworten. Und damit lassen wir es auch bei Sven. Martin, wann steigt der HSV auf?
Nächstes Jahr.
Also diese Saison, ja, um das klarzustellen. Ja,
genau. Auch da sind wir uns einig.
Ja. Sehr schön. Dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier so lange mit uns über fanpolitische Themen zu sprechen. Hat uns großen Spaß gemacht auf jeden Fall. 21. November ist die Wahl. Da werden wir natürlich ganz genau hingucken. Wir sind allerdings schon nächste Woche wieder da.
Darf ich eine Sache dazu anmerken? Nur aus organisatorischer Sicht zu der Wahl. Es wird ein Anmeldeverfahren dazu geben müssen.
Guter Hinweis.
Corona-bedingt. Das wird die nächsten Tage auf den Weg gebracht, nur dass sich schon mal alle darauf vorbereiten können. Und es kommt jeder rein, der kommt. Allerdings deswegen das Anmeldeverfahren, sollten wesentlich mehr Leute kommen, als die Halle fasst, müssten wir zur Not die Veranstaltung eben Corona-bedingt absagen. Das ist leider so.
Ja, werden wir sehen, wie sich Corona entwickelt. Wir werden sehen, wie sich der HSV entwickelt. Und wir sind dann nämlich nach den nächsten beiden Heimspielen gegen Aue und Würzburg wieder da und vor dem entscheidenden nächsten Heimspiel, nämlich vor dem Derby gegen St. Pauli, über das wir ja auch viel gesprochen haben. Also kommenden Montag wieder dann mit einem Derby-Special, auf das wir uns auch schon sehr freuen. Darf sich jeder drauf freuen. Und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören.
Ja, tschüss.
Auf Wiederhören. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.